Es gibt in neuerer Zeit auch irgendwie den Begriff des sogenannten hocheffizienten Verbrenners. Das ist, wie wir gelernt haben aus der Bundespressekonferenz, ein recht unscharfer Begriff, sagen wir es mal so. Und selbst die Leute, die das also propagieren, können einem nicht genau sagen, was damit eigentlich gemeint sein soll. Es ist vielleicht noch möglich, das eine oder andere Prozent draufzupacken. Ja, das wäre dann praktisch von Diesel zu hocheffizient, wäre dann vielleicht nochmal 5% oder sowas. Ja. Ob das dann rechtfertigt, das ganze Rad der Zeit zurückdrehen zu wollen, das steht auf einem anderen Blatt. Wie man dann als Politiker herkommen gehen kann und kann sagen, ja, wir fahren dann in Zukunft mit E-Fuels, das geht alles, und dann fahren wir mit der Bestandsflotte klimaneutral. Ich halte das für einen ziemlichen Unsinn, mit Verlaub. Ja, herzliche Grüße aus Ulm. Vielen Dank, dass ihr euch für unsere Arbeit interessiert. Ich habe hier meinen Vortrag, den ich öfter mal halte, über Energiespeicherung der Zukunft mit Wasserstoff, E-Fuels und Batterien. Wenn wir über Energiespeicherung reden, müssen wir vielleicht auch zuvor ganz kurz abklären, was wir denn damit meinen. Woher kommt denn die Energie und gibt es denn nicht auch Möglichkeiten, ohne Energiespeicherung auszukommen? Und was in neuerer Zeit immer mal wieder ins Spiel gebracht wird, ist auch die Frage, wie gehen wir mit dem Thema Kernkraft um, ne? Und Kernkraft ist ja eine Methode, die praktisch Dauerstrich laufen sollte eigentlich. Ja, das heißt, sie sollte eigentlich so eine Basis legen unter diese ganzen Sachen. Sie ist also wenig flexibel oder deutlich weniger flexibel als andere Methoden wie Gaskraftwerke oder Batteriespeicher. Und man würde dann praktisch unten so einen Bereich besetzen. Das ist möglich, das kann man machen, hat man in der Vergangenheit auch gemacht. Allerdings ist es bei der Kernkraft wie bei jeder anderen Technologie zurzeit auch so, dass es nur, sagen wir, begrenzte Ressourcen gibt oder Reserven gibt. Im Augenblick ist es so, dass die Urangehalte in den Erzen also stetig weiter abnehmen und das mit einer zunehmenden Geschwindigkeit, sodass der Aufwand, das Uran aus diesen Erzen zu bekommen, stetig steigt. Das ist hier jetzt mal hier so gezeigt. Das ist also hier, wie sich das praktisch in den letzten 50 Jahren entwickelt hat. Und wenn man jetzt mal weiterguckt, die nächsten Jahrzehnte, sieht man, dass also der Uranerzgehalt drastisch sinken wird. Und das heißt, der Förderaufwand hier würde also dramatisch steigen. Und in so, sagen wir mal, in 30 Jahren oder so hätte man dann, käme man dann schon in eine Gegend, wo dann Kernkraftwerke von ihrem Fußabdruck, dem CO2 oder Treibhausgasfußabdruck, der ja entsteht bei der Förderung auch, in die Gegend kommen von einem Gaskraftwerk oder sowas. Das heißt, es macht dann zumindest aus ökologischer Sicht kaum noch Sinn bei der Sache. Die Alternativen dazu sind dann halt so Sachen, Generation 4 Reaktoren wird oft genannt. Früher hieß es mal schnelle Brüter, die sind aus der Mode gekommen, weil sie halt riesige Probleme aufgebracht haben und nicht wirklich liefen und keiner war kommerziell. Es sind eigentlich alle abgeschaltet, bis auf ein paar militärische. Und dann gibt es die Small Modular Reactors, SMR. Da muss man aber noch sehen, ob das ein Konzept ist, was überhaupt tragfähig ist und ob die Versprechen, die sie machen, auch tatsächlich einhalten können. Ja, eine Alternative dazu, und das ist im Augenblick die Methode, die weltweit am stärksten wächst. Also ich glaube, über 92% mittlerweile der Investitionen im Energiebereich gehen in den Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Netze, Ausbau von Speichern. Das heißt, auch in den USA, wo man gerade in so einem starken republikanischen Staat wie Texas entdeckt hat, dass man halt ein Hundertfaches von dem Land bekommen kann als Ertrag, wenn man statt Rinder dort gerade zu grasen lässt, Windräder aufstellt zum Beispiel. Oder man macht beides, das geht ja auch. Okay, also Sonne, Wind sind ein ganz wichtiger Faktor in dieser Geschichte. Die sind natürlich unterschiedlich verteilt übers Jahr. Das sehen wir hier in dem Diagramm. Das ist so der sogenannte Kapazitätsfaktor über so einen größeren Bereich Deutschland über 20 Jahre hinweg praktisch gemittelt. Und da sieht man also hier das Rote im Sommer ist also der Anstieg der Photovoltaikleistung. Die hat es natürlich im Winter nur sehr schwach. Dafür gibt es im Winter mehr Wind. Das sieht man hier in diesen bläulich-lilanen Punkten. Über die ganze Jahre gemittelt hält sich das in etwa die Waage. Man muss aber schon sehen, da gibt es ein paar Unterschiede zwischen den Kurven. Also das sehen Sie schon, die Punkte hier, die liegen viel enger beieinander als die Punkte hier. Das heißt, wir haben hier viel größere Schwankungen im Winter oder bei dem Wind. Da hat man mal einige Gigawatt im Netz plötzlich und dann ein, zwei Tage später kann es sein, dass es fast wieder auf Null runtergeht. Und das sind alles Gründe, weshalb man Energiespeicherung braucht. Im Sommer ist es einfacher zu machen. Da haben wir diesen Tag-Nacht-Wechsel. Hier können es mehrere Tage bis Wochen gehen, wo man dann solche Flauten hat. Und das ist dann eine ganz besondere Herausforderung, um sowas dann auch an den Verbrauch anzupassen. Da sehen Sie auch schon, die Punktabstände sind hier viel größer. Das heißt, die Schwankungen gehen über einen längeren Bereich. Da braucht man ganz andere Speicher, als man es im Sommer brauchen würde. Okay, wenn wir über Speicher sprechen, dann gibt es im Wesentlichen drei Anwendungsbereiche, in denen die erneuerbare Energie gespeichert werden kann. Das eine haben wir alle in der Hosentasche, das sind ja also portablen Geräte. Dann haben wir in zunehmender Menge Stationärspeicher, da gibt es natürlich die ganzen Haushaltsspeicher. Es gibt aber auch zunehmend jetzt Großspeicher, die dazu dienen sollen, die Netze zu stabilisieren, in dem Sinne, den ich gerade gezeigt habe, um diese Schwankungen auch irgendwie weniger wirksam werden zu lassen. Und wir haben den PKW-Bereich, ja, der teilweise auch heiß diskutiert wird. Es gibt jetzt aktuell wieder den Begriff der hocheffizienten Verbrenner. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu zu sprechen. Okay, wenn wir uns jetzt heute mal hinstellen und wollen uns überlegen, wie könnte denn Antrieb der Zukunft aussehen, dann müssten wir also mehrere Fragen beantworten, mehrere Kriterien, die so ein Antrieb erfüllen muss. Da ist zum Beispiel die Frage, welchen Beitrag kann denn dieser Antrieb leisten zur Treibhausgasminderung? Ne? Ist es was also die CO2-Reduktion effizient vorantreibt oder belässt es neutral oder gibt es sogar noch mehr CO2 insgesamt in der Summe? Dann ist die Frage, wie effizient ist der Antrieb? Also wie viel der mühsam eingesammelten erneuerbaren Energie geht denn eigentlich tatsächlich auf die Räder und wie viel davon verpufft als in dem Falle nutzlose Wärme? Dann gibt es noch andere Faktoren natürlich, wie die Rohstoffsituation. Kann man überhaupt eine Weltflotte von Fahrzeugen auf der Basis von der Technologie auf die Straße bringen? Wie sieht es aus mit den Kosten? Ganz wichtiger Punkt zurzeit. Wie sieht es aus mit der Sicherheit und natürlich auch der Nutzerfreundlichkeit? Dazu gehört auch das schnelle Laden.
Jetzt kommt Werbung.
In diesem Podcast reden wir ja häufig darüber, aus welchen Materialien die ganzen neuen Batterien für die E-Mobilität bestehen, wo die Akku-Packs eigentlich produziert werden, ob sie recycelt werden können und, naja, wie nachhaltig sie am Ende wirklich sind. Aber seien wir ehrlich, Daniel, wer selbst mal versucht hat, sich über seinen eigenen E-Auto-Akku zu informieren im Netz, der weiß, wie schwierig das sein kann, all die wichtigen Informationen auch zu bekommen.
Ja, und genau damit ist bald Schluss. Ab 2027, da schreibt die EU-Batterieverordnung ja für jede Batterie mit einer Kapazität über 2 Kilowattstunden einen sogenannten digitalen Produktpass vor.
Und da kommt Sferity ins Spiel. Mit ihrem digitalen Produktpass, da können Hersteller und Betreiber von Elektrofahrzeugen, Speichern und Großbatterien jede einzelne Batterie digital erfassen und ihr dann einen Batteriepass zuweisen. Und dieser Batteriepass, der enthält dann wirklich alles, was Unternehmen für Compliance, Nachhaltigkeit und Transparenz brauchen.
Patrick, ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da alles so im Einzelnen drinsteht in diesem Sferity-Batteriepass. Dieser digitale Produktpass, der zeigt nicht nur Materialien und Herkunft aller eingesetzten Rohstoffe, führt dann eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette an. Nein, es werden sogar auch alle EU-relevanten Dokumente und ESG-Daten über den gesamten Batterielebenszyklus automatisch erfasst. Und dazu liefert dann die Software auch noch Echtzeitinformationen zu Batteriegesundheit und Zellleistung, wodurch dann auch nochmal eine vorausschauende Wartung möglich ist.
Also nochmal zusammengefasst, Sferity's Produktpass erleichtert jetzt allen Unternehmen, die Batterien entweder verbauen oder selbst herstellen, ab sofort jede einzelne Batterie transparent und nachweisbar zu machen. Also schaut euch Sferity gerne mal an. Den digitalen Produktpass, den kann man mit der sogenannten Vera-Plattform erstellen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Egal ob Elektroauto, Nutzfahrzeug, Energiespeicher oder Großbatterie mit mehr als 2 Kilowattstunden, Sferity's digitaler Produktpass macht eure Batterien zukunftssicher, transparent und compliant.
Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, Treibhausgasminderung. Wenn man das heutzutage macht in der Wissenschaft, dann macht man das nicht so, dass man einfach mal guckt, was kommt da am Auspuff hinten raus und vergleicht es dann, sondern was man heutzutage macht, ist, dass man das gesamte Leben eines Fahrzeugs berücksichtigt, also von der Herstellung der Rohstoffe für die Fahrzeugproduktion, die Herstellung des Fahrzeugs selber, Stahl, Aluminium und so weiter, die Batterie natürlich und dann den Betrieb, was wird da tatsächlich an Energie benötigt, was kommt da an CO2 als Nebeneffekt dabei raus und dann am Ende natürlich noch das Recycling bzw. die Endlagerung. Und das ist hier mal für verschiedene Antriebsarten gemacht. Das sieht man hier, diese vier linken Balken, das ist alles für reine Verbrenner. Hier haben wir ein Plug-in-Hybrid und hier haben wir Elektrofahrzeuge, hier rechts. Das sieht man dann schon, da ist unten immer so ein grauer Bereich, der ist praktisch der Herstellung des Fahrzeugchassis zugeordnet. Da brauchen wir ja Stahl. Stahl erzeugt Kohlendioxid bei der Produktion oder auch Aluminium. Und das ist irgendwie ähnlich. Der hier ist ein bisschen höher beim Plug-in-Hybrid. Das liegt einfach darin, dass die Plug-in-Hybride riesige Kästen sind, die unglaublich schwer sind und natürlich auch mehr Material verbrauchen. Dann haben wir hier so einen dünnen schwarzen Bereich. Das ist alles, was mit der Wartung zu tun hat. Also ich sage mal Schmierstoffe und so weiter, die dann anfallen während dem Betrieb. Und das dunkelgrüne hier, das ist tatsächlich jetzt das, was beim Fahren des Fahrzeugs über seinen Lebenszyklus aus dem Auspuff rauskommt. Ja, der CO2-Ausstoß. Dann gibt es noch so einen helleren Bereich oben drüber. Das ist die sogenannte Vorkette. Vorkette heißt, wenn ich jetzt mit meinem Auto zur Tankstelle fahre, ja, und tanke da einen Liter Diesel, dann hat dieser Diesel natürlich eine Vorgeschichte. Das heißt, der muss also irgendwie mal aus der Erde geholt werden, aus Rohöl gekocht, raffiniert werden, damit man dann dieses saubere Diesel bekommt. Und dann muss er um die halbe Welt geschippert werden, bis er dann hier ankommt, verteilt an die Tankstellen. Das ist alles ein ziemlicher Aufwand. Das ist ein Bereich, der im Augenblick recht stark am Wachsen ist, muss man sagen. Und das liegt daran, dass es immer mehr Quellen gibt, die sogenannten nicht konventionelle Quellen darstellen. Nicht konventionell heißt, das sind also nicht die klassischen Ölfelder in Saudi-Arabien oder Venezuela, sondern das sind Ölfelder in der Arktis, Tiefsee, oder man gewinnt Öl über Fracking oder aus Teersanden. Ja, und nur mal, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt in Alberta so einen Teersand nehme, und das macht man ja in großem Stil, muss den waschen und muss also einen Haufen Energie aufwenden, um das Rohöl da rauszubekommen. Das wird dann noch raffiniert. Das ist so energieaufwendig, dass ich einen halben Liter Diesel verbrennen muss, um einen Liter Diesel zu gewinnen über die Methode. Das ist natürlich klar, dadurch wächst der Aufwand in der Vorkette natürlich gigantisch. So, dann haben wir hier rechts die Elektrofahrzeuge, das kommen neue Farben ins Spiel. Das Gelbe hier, das ist sozusagen der CO2-Anteil, der mit der Produktion der Batterie verbunden ist. Das ist ja auch rohstoffaufwendig, man muss also Rohstoffe gewinnen, muss die da integrieren, muss sie aufarbeiten, das Batteriegehäuse, die Zellen, das ist überall Fertigungsaufwand und erzeugt CO2. Ja, und das ist natürlich auch beim Plug-in hier sichtbar, die haben ja auch eine Batterie, die ist allerdings kleiner. So, dann haben wir hier zwei Fälle. Der eine ist praktisch der Idealfall, da wollen wir mal hin. Das ist, wenn das Fahrzeug zu 100% mit erneuerbarem Strom gefahren wird. Und das ist gewissermaßen der Zustand, wie wir ihn im Augenblick haben. Wir haben ja keinen 100% erneuerbaren Strom, sondern einen Strommix. Also an einigen Stellen können Sie den natürlich tanken, klar, ganz klar, oder laden. Also, aber wenn man einen großen Strommix nimmt, dann kommt man hier auf einen höheren Bereich. Das ist allerdings weit weg immer noch von den Treibhausgasemissionen der Verbrenner. Und das liegt unter anderem auch daran, dass halt die ganze Elektrofahrzeuge nur einen Bruchteil der Energie benötigen, um überhaupt zu fahren. Das heißt, sie brauchen dann auch insgesamt fällt da auch weniger Kohlendioxid an. Dann haben wir hier rechts nochmal zwei Kandidaten, das sind die Wasserstofffahrzeuge. Da haben wir so einen roten Bereich. Der rote Bereich hängt mit dem Antrieb im Wasserstofffahrzeug zusammen. Da ist also der größte Beitrag machen da die Wasserstoffspeichertanks. Das sind also sehr dickwandige Kohlenstofffaser-Komposit-Tanks, die also in der Lage sind, diesen enormen Druck von 700 Bar Wasserstoff beim Betanken aufzunehmen, den zu halten und auch dicht zu sein. Das ist recht aufwendig in der Herstellung und die kann man hinterher auch nicht recyceln. Deshalb machen die hier auch einen relativ großen Beitrag. Ja, und dann haben wir hier nochmal zwei sehr unterschiedliche Fußabdrücke, sage ich mal. Und tatsächlich ist es so, dass das praktisch die Situation heute ist, wo der größte Anteil des Wasserstoffs immer noch aus Erdgas hergestellt wird. Das heißt, der Wasserstoff ist nicht grün in Anführungszeichen. Der Wasserstoff wird aus Erdgas durch das sogenannte Methan-Dampfreformierung hergestellt. Und dabei entsteht Kohlendioxid und Wasserstoff. Ne? Wasserstoff den sammeln wir ein für den Zweck. Das Kohlendioxid, das geht dann halt in die Atmosphäre. Ja, wenn wir es schaffen, den ganzen Wasserstoff auf grünem Wege herzustellen, das heißt, wenn man also Überschuss an Grünstrom hat und kann da aus Wasser dann per Elektrolyse Wasserstoff herstellen, dann kämen wir also in den Bereich hier. Dann sind wir also praktisch identisch mit dem, was die batterieelektrischen Fahrzeuge bringen. So, was man hier vielleicht noch, ja, der Vollständigkeit halber ankündigen müsste, wäre, dass der Wasserstoff durch viele Materialien einfach durchdiffundiert, weil die Moleküle so klein sind, gehen also in die Atmosphäre, man hat also ständig Verluste. Und Wasserstoff ist ein Klimagas. Das heißt, wenn man dann das Äquivalent an CO2 damit rechnet, wäre also der tatsächliche Balken wäre hier irgendwo. Ja. Okay. Dann kann man das Ganze subsumieren. Wenn man sich die verschiedenen Studien mal anschaut, dann war das 2021 so, dass das E-Auto im Vergleich zum PKW mit Verbrennungsmotor etwa die Hälfte des Treibhausgasausstoßes hatte über die gesamte Lebensdauer. Mittlerweile ist es nur noch ein Viertel. Und das liegt eben daran, dass einerseits der Strom grüner geworden ist, aber auch die ganzen Herstellungsverfahren deutlich effizienter sind, als man das früher hatte. Und da wird natürlich jetzt auch immer noch weiter optimiert. Und was der Sache natürlich auch hilft, ist, dass der CO2-Anteil im Strommix eigentlich konsequent gesunken ist die letzten Jahre. So, dann kommen wir noch zu einer anderen Möglichkeit, den PKW weiter zu betreiben mit Flüssigkraftstoffen. Es wird ja zum Teil auch gesagt, ja, das Problem ist ja nicht die Tatsache, dass es ein Verbrennungsmotor ist, sondern die Frage ist ja, was man da drin verbrennt. Ja, wenn das irgendwie was ist, was in Anführungszeichen umweltfreundlich ist, dann könnte man klimaneutral fahren. Ja, das ist allerdings, wie der Lateiner sagt, ein Euphemismus. Also es gibt keine Technik, wie auch immer, und schon gar nicht E-Fuels, die auch nur annähernd ein klimaneutrales Fahren erlauben würden. Ja, da kommen wir jetzt gleich mal dazu. Ja, im Prinzip macht man hier Folgendes. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass das Kohlendioxid, was an irgendeiner Stelle aus einem Auspuff kommt, dass es in der Atmosphäre praktisch wiederverwendet wird, indem man es in großen Anlagen sammelt und dann zusammen mit Wasserstoff, der dann hier aus elektrischem Strom und Wasser gewonnen wird, in chemischen Anlagen zu Methanol gemacht wird. Und das Methanol, also ein Alkohol, das ist dieser leicht giftige Alkohol, den kann man dann weiter umsetzen und kann am Ende dann auch noch sowas machen wie Diesel oder Kerosin und kann damit also Schiffe, Flugzeuge oder auch PKWs oder LKWs damit betreiben. Jetzt haben Sie natürlich schon mitgekriegt, dass das nicht ganz einfach ist, das Thema, und dass es eine Kontroverse gibt, aus verschiedenen Gründen. Eine davon ist, dass die Herstellung von so einem elektrisch hergestellten Brennstoff sehr, sehr aufwendig ist. Wir brauchen, um 1 Liter E-Diesel zu generieren aus Kohlendioxid und Wasserstoff, etwa, je nach Prozess, 23 bis 27 Kilowattstunden elektrischer Energie, um 1 Liter herzustellen. Wenn ich jetzt hergehe und sage, also ein Diesel-Pkw verbraucht laut ADAC im Schnitt 6 bis 7 Liter Diesel auf 100 Kilometer, da brauche ich also insgesamt 160 bis 170 Kilowattstunden, um 100 Kilometer damit fahren zu können. Na, jetzt fahren von Ihnen sicher einige schon elektrisch und die kratzen sich dann natürlich am Kopf, weil mit so einer Energiemenge kann ein Elektroauto 800 bis 1000 Kilometer fahren. Ja, und das ist natürlich klar, dass in Zeiten knapper erneuerbare Energie, also solange wir das noch nicht im Überfluss haben, dass man sich da schon überlegen muss, inwieweit macht es denn Sinn, sowas dann in so einen ineffizienten Prozess zu stecken. Ja. Und was halt auch oft übersehen wird, die Städte werden ja dadurch nicht besser. Wir haben nach wie vor einen Brennstoff, der auf Kohlenwasserstoffen basiert. Die werden erhitzt, die verbrennen nicht vollständig, sondern da gibt es nach wie vor Ruß, es gibt Stickoxide, die hinten rauskommen, insbesondere im Karlstadtbereich, und es gibt einen Haufen Lärm natürlich noch. Das heißt, die Städte werden nicht besser. Ja. Jetzt gibt es in neuerer Zeit auch irgendwie den Begriff des sogenannten hocheffizienten Verbrenners. Das ist, wie wir gelernt haben aus der Bundespressekonferenz, ein recht unscharfer Begriff, sagen wir es mal so. Und selbst die Leute, die das also propagieren, können einem nicht genau sagen, was damit eigentlich gemeint sein soll. Gemeint ist wahrscheinlich, dass man zusätzlich zu diesem Wirkungsgrad, den wir im Augenblick haben, der unterscheidet sich von Diesel und Benziner. Beim Diesel, sagt man, wenn er hochdreht, dann kann man bis zu 40% erreichen. Wobei man sagen muss, also jetzt im Dezember im Stadtbetrieb Karlstadt hat er vielleicht 15%. Ja, keine Ahnung, also irgendwas zwischen 10 und 20%. Das wäre also der Realfall. Wenn Sie dann länger fahren, das Ding ist warm, dann steigt natürlich auch der Wirkungsgrad. Und es ist vielleicht noch möglich, das eine oder andere Prozent draufzupacken. Ja, das wäre dann praktisch von Diesel zu hocheffizient, wäre dann vielleicht nochmal 5% oder sowas. Ja. Ob das dann rechtfertigt, das ganze Rad der Zeit zurückdrehen zu wollen, das steht auf einem anderen Blatt. Auf alle Fälle ist es so, dass wir sowieso mit dem Thema wahrscheinlich kaum in Berührung kommen werden, weil abgesehen davon, dass die Kraftstoffe voraussichtlich sehr teuer sein werden, es gibt sie auch nicht. Ja, es gibt dazu eine Studie der Internationalen Energieagentur, die also letztens mal alle Projekte, die weltweit aufgelegt werden oder die geplant sind, mal zusammengetragen hat und dann einfach mal geschaut, wie viel E-Fuels sollen denn dadurch hergestellt werden. Und da haben sie also festgestellt, bis 2035, das ist ja dieses neuralgische Datum, sei geplant, weltweit etwa 45 Terawattstunden pro Jahr zu produzieren. Terawattstunden. Ja, es hört sich an wie eine ganze Menge, ist aber nur etwa ein Tausendstel der aktuellen Erdölproduktion. Das heißt, wenn wir das alles weltweit zusammenkratzen würden und würden es jedem wegnehmen und würden das alles nach Deutschland bringen und würden nur unsere PKW damit betreiben, also keine LKWs, keine Schiffe und keine Flugzeuge, die das Zeug wirklich brauchen, dann könnten wir damit im PKW-Bereich etwa 8% unseres Bedarfs decken. Ja, ob man das möchte oder ob man das kann, ist wieder eine andere Frage, weil das hat die IEA auch festgestellt, durch Nachfragen, nur 1 bis maximal 2% dieser Projekte sind überhaupt über Investments abgesichert. Der Rest sind PowerPoint-Projekte. Ja. Das heißt, 99% der Projekte sind bisher ohne Investitionsentscheidung und gesichert, sprechen wir über ein Hunderttausendstel der aktuellen Erdölproduktion. Ja. Und wie man dann als Politiker herkommen gehen kann und kann sagen, ja, wir fahren dann in Zukunft mit E-Fuels, das geht alles, und dann fahren wir mit der Bestandsflotte klimaneutral. Ich halte das für einen ziemlichen Unsinn, mit Verlaub. Okay. Ja, dann gibt es noch die andere Sache, was auch oft im Gespräch sind, HVO. Das wird oft mit den E-Fuels verwechselt. HVO, das sind praktisch mit Wasserstoff behandelte pflanzliche Öle oder Abfälle, Küchenfettabfälle. Ne? Also so, der Fachmann spricht von UCO, Used Cooking Oil, also gebrauchtes Frittenfett, sage ich mal. Das wird also mit Wasserstoff zur Reaktion gebracht, ein bisschen chemisch hin und her geschaukelt und dann am Ende hat man einen Kraftstoff, den man in den Tank schütten kann. Und das wäre also so, dass man also hier praktisch einen pflanzenbasierten Ansatz hat. Jetzt wissen natürlich alle, die sich in dem Bereich tummeln, dass das Potenzial, größere Mengen aus Pflanzen herzustellen, also größere Mengen solcher Kraftstoffe aus Pflanzen herzustellen, sehr begrenzt ist. Ne? Also wenige Prozent überhaupt. Und was halt dazu kommt, ist auch, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, da gibt es manchmal so Sammel-LKWs, die stehen bei Restaurants, die sammeln das alte Fett ein und bringen das irgendwie zu einer großen Sammelstelle. Diese Fette, die werden bereits in vielen Prozessen eingesetzt, von der Zementindustrie bis zur chemischen Industrie, um den CO2-Anteil dort schon zu reduzieren. Ja? Wenn ich das jetzt dort wegnehme, um dann HVO draus zu machen und ersetzt es dann am Ursprungsort dann durch Schweröl oder sowas, habe ich gar nichts gewonnen. Ja, im Gegenteil, da vergrößere ich insgesamt meinen Fußabdruck sogar noch. Das heißt, da gewinnt man nichts. Was hinzukommt, ist, dass ein Großteil dieser HVO-Quellen, also dieser Fette, kommt im Augenblick über China rein und das ist im Augenblick Gegenstand aktueller Untersuchungen, weil eben der Verdacht besteht, dass es, ich sag mal, nicht koscher ist, sondern dass es sich um undeklariertes Palmöl aus Indonesien, aus den Regenwäldern handelt, was in der EU definitiv verboten ist. Ja, und das bedarf also noch der Klärung. Ja, das ist also jetzt offenbar doch ziemlich in Verruf geraten. So, ja, und wir hatten es eben noch mal von diesem hocheffizienten Verbrenner gehabt. Da ist schon einiges gemacht worden, um die Verbrenner wirklich hocheffizient zu machen. Das sieht dann so aus. Ne? Wir haben hier so einen Motor, das ist jetzt kein Fake, sondern das ist ein echter Motor aus einem SUV von BMW. ein X5. Und da sehen Sie schon, dass es da so ganz, ganz viele Verbindungen und Schläuche und Quervernetzungen gibt. Das ist im Prinzip alles schon da, um, also ich sage mal, das letzte Quäntchen an Energie aus dem Ding rauszuholen und vor allem halt auch, um die Abgasnormen erfüllen zu können. Das ist also alles solche Randbedingungen, die solche Techniken mitbringen. Am Ende des Tages wird man hier nicht mehr viel gewinnen können, weil der Verbrennungsmotor hat das Problem, in Anführungszeichen, dass er auf einem physikalischen Grundprinzip beruht, was in sich sehr ineffizient ist. Und das ist die sogenannte Wärmekraftmaschine. Ja. Bei der Wärmekraftmaschine kann man also mit Hilfe von Wärme einen bestimmten Teil in mechanische Energie umwandeln, der Wärme, aber halt nur einen bestimmten Teil. Das sind Naturgesetze, da kommt man nicht dran vorbei. Da kommen auch die Ingenieure nicht weiter. Und hier unten haben wir im Vergleich dazu jetzt einen Teil von einem elektrischen Antrieb hier von Tesla. Und da ist auch hier links noch die Power-Elektronik schon mit drin. Ja. Und insgesamt sieht man schon, haben wir hier natürlich 1300 bewegte Teile. Hier sind es etwa 40. Und das sagt natürlich auch was darüber aus, wie die Zukunft aussehen würde. Ne? Weil wenn man die beiden Techniken vergleicht, kann man sich an drei Fingern abzählen, was sich am Ende durchsetzen wird. Und das ist natürlich insbesondere schwierig für die Automobilindustrie und für die ganzen Zulieferer. Ja, die Zulieferer, die diese ganzen Schläuche hier zum Beispiel liefern oder kleine Schalter oder Ventile oder sonst irgendwas, die hängen ja alle an dieser Technik. Ja. Und es gibt dazu ja Studien auch, die sagen, wenn wir auf Elektromobilität umstellen, werden wir an die 130.000, 135.000 Jobs vielleicht verlieren. Ja. Gleichzeitig, und das wird halt oft in der Presse vergessen zu sagen, gleichzeitig sagen diese Studien aber auch, wenn wir nicht auf die Elektromobilität umstellen, sondern auf der alten Technik beharren, dann werden wir so 750.000 bis 800.000 Jobs verlieren. Ja, und das sollte man eben auch berücksichtigen. Es gibt keine ideale Lösung, glaube ich, in dem Fall. Ja, was hier natürlich noch nicht alles gezeigt ist, Getriebe, Transmission, Tanksystem, Auspuffanlage, das fehlt hier alles noch. Was hier nicht gezeigt ist, da unten ist die Batterie. Okay. Ja, das hat eben auch dazu geführt, dass sich an den Märkten einiges tut, vor allem im größten Fahrzeugmarkt der Welt, in China. Da ist seit einiger Zeit eine stetige Entwicklung zu beobachten, dass die sogenannten New Energy Vehicles, das sind also alle Fahrzeuge, die in Anführungszeichen einen Stecker haben, ob das jetzt batterieelektrisch, Plug-in-Hybrid oder Brennstoffzellenfahrzeuge sind, die haben alle einen Zuwachs gehabt. Also vor allem die batterieelektrischen sind jetzt in neuerer Zeit stark gewachsen. Hier haben wir in den letzten 12 Monaten 46% Zuwachs gehabt. Wir haben auch einen Zuwachs bei den Plug-in-Hybrids, allerdings nur 2%. Und die tragen alle hier zu diesem Anstieg bei. Gleichzeitig gehen die Verkäufe von den Verbrennern stetig zurück. Ne? Und mittlerweile haben wir also bei den Neuzulassungen in China mehr elektrifizierte Fahrzeuge als Verbrenner. Ja, und wenn man das Ganze jetzt mal nochmal in die Zukunft verlängern kann, ja, ich bin jetzt einfach mal hergegangen, habe die Zeitskala hier verlängert. Ich nehme es einfach mal an, dass wir hier den Verlauf auch weiterhin haben werden. Und wenn das weiterhin so verläuft, dann kann man also prognostizieren, dass wir im Jahr 2028 85 bis 90% Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen haben in der Neuzulassung und vielleicht noch 10 oder 15% Verbrenner. Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Fahrzeughersteller massiv aus. Ich habe hier mal die Zahlen von Skoda gezeigt. Die hatten im Jahr 2018 noch 350.000 Stück verkauft in China. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, noch 7.000 oder sowas. Ne? Das ist also ein dramatischer Einbruch. Und das ist insbesondere halt auch deshalb wichtig und dramatisch, weil Mehr als 70% unserer Fahrzeuge, die wir in Deutschland produzieren, gehen in den Export. Bei einigen ist es noch so deutlich mehr. Bei Mercedes werden nur 12% der Fahrzeuge überhaupt im Land verkauft. Ja. Das heißt, ein Fahrzeughersteller, der sich nicht an den Kunden in seinem Zielland orientiert, wird da massiv verlieren. Ja. Und ich sage das jetzt deshalb auch bewusst, weil ja, einige Leute denken, man könnte so eine Art Zaun um Deutschland ziehen, wie um so ein gallisches Dorf. Und könnten wir hier nur noch Verbrenner verkaufen. Die sagen ja, wir sind ja blöd, wir haben jahrzehntelang haben wir die besten Verbrenner der Welt gebaut und verkauft, haben fett davon gelebt und jetzt wollen wir das alles ohne Not aufgeben. Es ist nicht so, dass wir das aufgeben, sondern die Welt gibt das auf. Und das kann man natürlich machen, dass man sagt, wir fahren jetzt bei uns nur noch Verbrenner oder sowas. Dann kann man in diesem Bereich wahrscheinlich sogar irgendwie so eine Art Führungsrolle behalten. Allerdings halt in einer stetig schrumpfenden Nische. Das muss man sich bewusst machen. Und diejenigen, die halt so verfahren und zu lange auf diese alte Technik setzen, die machen sich am Ende hübsch als Übernahmekandidat oder verschwinden ganz. Ja, und das ist eigentlich ein sehr dramatischer Vorgang, was wir im Augenblick erleben. Der wird auch verschiedentlich in der Literatur beschrieben, unter anderem unter dem Begriff das Tal der Monster oder das sogenannte Gramsci Gap. Gramsci war ein italienischer Kommunist, der unter Mussolini eingekerkert war, Bücher geschrieben hat und der sich über den Lauf der Welt Gedanken gemacht hat. Und er hat gesagt, also die alte Welt ist am Sterben, während die neue Welt noch darum kämpft, geboren zu werden. Und jetzt ist die Zeit für Monster. Ja. Und das ist genau der Fall, in dem wir uns gerade befinden und der uns solches Kopfzerbrechen bereitet, weil die Autohersteller und Zulieferer, die müssen sich jetzt halt überlegen, was machen wir denn? Na, jetzt haben wir jahrelang unsere Technik, die ausentwickelt ist, die wir gerne verkaufen würden. Es gibt aber immer weniger Abnehmer. Fahren wir auf der Schiene weiter und holen da noch das Letzte raus und versuchen dann so nebenbei ein bisschen noch auf die neue Welt uns einzustellen? Oder sagen sie, wir gehen da jetzt voll in, wir gehen voll rein, all in. Und machen eine Umwandlung praktisch in Richtung neuer Technologie so schnell wie möglich und versuchen halt so früh wie möglich auch einen Teil des Marktes zu besetzen. Ja, das ist eine sehr schwere Entscheidung. Gut, jetzt kommen wir nochmal zum elektrischen Antrieben. Da gibt es also zwei verschiedene Stück im Prinzip. Das sind also die batterieelektrischen, über die wir schon gesprochen haben. Also hier praktisch die Batterie in der Mitte. Da haben wir hier die Elektromotoren, die an Rädern sitzen, die treiben das an. Wir laden die Batterie mit irgendeiner Quelle auf, vorzugsweise Sonne oder Wind. Dann gibt es noch das wasserstoffelektrische Fahrzeug, das Brennstoffzellenfahrzeug. Da wird der Strom an Bord des Kraftfahrzeugs erzeugt. Und das Gerät dazu ist die sogenannte Brennstoffzelle. Ja, in der Brennstoffzelle wird ein Brennstoff, das ist also Wasserstoff in dem Fall, sehr, sehr leichtes brennbares Gas, wird zur Reaktion gebracht mit Sauerstoff. Ja. Das Ganze wird durch irgendeine Membran abgetrennt und dann finden sich die Reaktionspartner und am Ende entsteht dabei Wärme, es entsteht Wasserdampf und es entsteht Elektrizität. Und die Elektrizität nutzt man dann und treibt damit die Elektromotoren an. Soweit so gut. Die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte ist ein bisschen, dass der Wasserstoff natürlich nicht auf Bäumen wächst, sondern dass der halt ja erstmal hergestellt werden muss. Und das ist eine relativ aufwendige Kette, ja, Technologiekette. Also wenn ich hier jetzt erstmal den Wasserstoff erzeuge in einem sogenannten Elektrolyseur, da wird mittels Strom das Wasser gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff, dann verliere ich da schon mal, sagen wir, plus minus 30%. Ja, dann muss ich den Wasserstoff aufreinigen, muss ihn für den Transport noch irgendwie komprimieren, da verliere ich vielleicht nochmal 15%. Dann bringe ich ihn an die Tankstelle. An der Tankstelle muss er auf 1050 Bar hochkomprimiert werden, auf minus 40 Grad abgekühlt, bevor er ins Fahrzeug injiziert wird. Und da verliere ich dann nochmal 20% etwa plus minus im Fahrzeug, in der Brennstoffzelle verliere ich dann nochmal 50%. Sodass am Ende, wenn ich diese ganzen Verluste multipliziere, wie sich das gehört, dann komme ich also zu einem Schluss, dass ich hier vielleicht noch 75 bis 80% der ursprünglichen eingesetzten Energie habe, die am Rad ankommen. Und hier sind es halt nur noch 18 bis 20%. Das kann man machen. Das läuft, das funktioniert, macht man auch schon seit langem. Daimler ist Ende der 90er Jahre schon mal einmal um die Welt gefahren mit einem Brennstoffzellenfahrzeug. Aber man braucht halt drei bis viermal so viele Windräder, um den Wasserstoff zu erzeugen oder um die gleiche Kilometerleistung zu bringen. Ja. Und das ist das, was einem von der Politik her halt oft nicht erzählt wird, dass das Ganze halt auch ganz schön aufwendig und teuer ist, weil in jedem Teil dieser Technik, der Gesamtkette, stecken natürlich auch Kosten drin. So, der Verein der deutschen Elektroingenieure hat sich dem Thema mal anders genähert. Der hat einfach gesagt, naja, wir nehmen jetzt mal so ein Windrad und schauen mal, was kann ich denn damit ausrichten bei verschiedenen Treibstoff- oder Antriebsarten. Da haben sie mal ausgerechnet, die reinen Stromer, da könnten sie übers Jahr 1600 PKW mit betreiben, wenn sie den Strom in Wasserstoff stecken, Erzeugung und dann Brennstoffzellenfahrzeug fahren, wären es also 600 PKW. Und wenn ich damit E-Fuels herstelle und die in Verbrennungsmotor steckt, der ja auch nochmal recht verlustreich ist, dann kann ich dann noch 250 Fahrzeuge mit betreiben übers Jahr. Ne? Und wie gesagt, in Zeiten noch nicht ausreichender erneuerbare Energie sollte man den Strom, den man mühsam eingesammelt hat, eigentlich nicht verschleudern. So, dann gab es ein anderes Thema noch, vorne auch mal kurz angesprochen, die Kosten. Und bei den Kosten ist es so, dass man bei den meisten Techniken, nicht bei allen Techniken, aber bei meisten Techniken eine sogenannte Kostenkurve erstellen kann. Eine Kostenkurve sagt eigentlich, dass die Bauteile immer billiger werden, je mehr ich davon produziere, dann lerne ich, wie man die effektiver herstellt und dann gibt es irgendwie Massenproduktionseffekte, das senkt alles diese Kosten. Und da hat ein amerikanischer Ökonom, so vor 10 Jahren etwa, hatte mal sowas ausgerechnet, hat gesagt, naja, für Fahrzeuge mit 350 bis 400 Kilometer Reichweite stelle ich mir so eine Kostenkurve vor hier. Und das ist ja schon dramatisch, ne? Von 10.000 auf 100, von 80.000 auf 110.000. Damals war man sehr amüsiert, weil man hat gesagt, das wird nie hinhauen, ja? Und hat ihn dann wieder heimgeschickt. Aber tatsächlich ist Folgendes passiert. Also am Anfangspunkt damals, 2014, gab es eigentlich nur ein Fahrzeug, was solche riesigen Reichweiten von 350 bis 400 Kilometer überhaupt bringen konnte. Das war das Tesla Model S. Aber schon 5 Jahre später kam die gleiche Firma raus mit dem Tesla Model 3 und das hat eben nur noch 35.000 Dollar gekostet. Das hier ist der mittlere Preis für Verbrenner in den USA. Ja, und jetzt haben sie schon mitgekriegt, mittlerweile ist ja China auch auf dem Plan. Da gab es zum Beispiel 2014 das BYD Model Quinn Plus, reiner Stromer mit einer Eisenphosphat-Batterie, also ohne Kobalt, ohne Nickel, 400 Kilometer WLTP für 14.000 Euro. Na, das heißt, es war witzigerweise alles genau auf der Kurve. Ja, und mittlerweile ist es ja auch so, dass die Batterien so billig sind, dass man auch große Stationärspeicher gut planen kann und kann sich da auch erhoffen, eine Rendite zu erzielen, wenn diese Speicher wirklich mal am Netz hängen und arbeiten. Nur als Vergleich, Wasserstoff, da habe ich mal den Hyundai Nexo genommen. Es gibt zwei Modelle auf dem Markt. Das ist der Hyundai Nexo und der Toyota Mirai. Der Hyundai hat ein bisschen größere Reichweite, 500 Kilometer. Der Mirai hatte 420 Kilometer, aber es gibt einen neuen, der hat jetzt ein bisschen mehr. Der Hyundai kostet etwa 80.000 im Verkauf und angeblich 120.000 Euro in der Produktion. Ja. Und Verbrauchskosten, wenn man jetzt mal einen guten Liter auf 100 Kilometer rechnet oder ein Kilogramm Wasserstoff oder ein bisschen mehr auf 100 Kilometer rechnet, dann sind das im Augenblick knapp 20 Euro ja, in Deutschland. Und das ist noch nicht versteuert. Okay, ja, es gibt auch andere Hersteller, jetzt Japaner, Toyota kam also raus im Frühjahr mit dem Model BZ3X. Die Japaner haben sich irgendwie entschlossen, ihre Modelle alle wie Passwörter klingen zu lassen, aus irgendeinem Grund, weiß nicht warum. Kostet irgendwie ab 15.000 US-Dollar. Ja, und das ist ein wirklich gut ausgestattetes System. Ich glaube, als sie es vorgestellt haben, 2 Stunden danach war bereits die Jahresproduktion ausverkauft. Ja, und es geht ja noch weiter. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, habe mir mal einfach im Netz mal bei einem chinesischen Händler mich mal umgeschaut, was denn die Fahrzeuge so kosten. Das ist hier so aus einem Werbeprospekt. Drei Marken, BYD, Hyundai und Changhan. Hyundai ist koreanisch, BYD und Changhan sind chinesisch. Das sind die Fahrzeuge, also so sagen wir Mittelklasse oder sowas. Ja. Das sind die Preise, ich habe das mal übersetzt, also um die 10.000 Euro. Und mittlerweile ist in China der Großteil der batterieelektrischen Fahrzeuge billiger als die entsprechenden Verbrenner. Ja, jetzt das Letzte, was jetzt rauskam, ist der IONUT Super. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von JD.com. Das ist bei uns ist sowas ähnliches wie der Mediamarkt bei uns. CATL ist ein großer Batteriehersteller oder der größte. GAC, das ist ein großer Automobilhersteller. Ja, und das kostet wohl so an die 6.000 Euro, sprich 5.500 Euro. Mit einem Mietakku für 50 Euro pro Monat, 54 Kilowattstunden, das ist nicht so schlecht. Ja, und wenn man das mal nimmt, also Preisdifferenz jetzt zwischen Wasserstoff-Pkw und Dieselentwicklung, sind wir mittlerweile bei einem Faktor 10. Und das wird halt schwer zu überbrücken sein. Da müsste sich halt sprunghaft einiges ändern in dem Bereich, also bei Wasserstoff-Pkw, um da wieder in die Konkurrenz zu kommen. Okay, ja, in Europa tut sich auch einiges. Es gibt also jetzt einige Fahrzeuge, die unter 30.000 Euro angeboten waren. Die Verbrenner, by the way, sind auch nicht so billig. Ja, wir haben neulich mal geguckt, wenn man einen einigermaßen ausgestatteten VW Golf will, dann muss man auch deutlich über 40.000 Euro bezahlen. Also man nähert sich so langsam an. Laut ADAC sind die Elektrofahrzeuge noch etwa 10% teurer im Angebot als die entsprechenden Verbrenner oder entsprechend gleich große Verbrenner. Ja, und auch die Reichweite ist was so ein Thema, was angegangen worden ist. Es gibt jetzt verstärkt Anstrengungen, jetzt nicht nur größere Batterien irgendwo reinzubauen, sondern auch das ganze Fahrzeug noch effizienter zu machen. Also zum Beispiel der Kandidat hier, der hat wohl realen Verbrauch von 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das ist schon sensationell. Das erreicht natürlich niedrige CW-Werte, aber auch eine sehr, sehr gut abgestimmte Elektronik und Leistungselektronik. Und das schaffen andere nicht, muss man ganz klar sagen. Also insofern haben die Deutschen hier auch schon wieder einen Punkt. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Fahrzeuge im Angebot und können mit denen punkten. Sie müssten halt noch ein bisschen billiger werden. Das ist der Punkt. Gut, ja, wie sieht es denn aus? Schwerlast, ne? Komme ja eigentlich auch aus dem Wasserstoffbereich, hatte ich vergessen zu sagen. Ich habe 12 Jahre auf dem Thema Wasserstoff gearbeitet, 4 Jahre auf künstlichen Kraftstoffen. Heute würde man sagen E-Fuels. Und wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, wo findet man denn Wasserstoff in der Mobilität, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, Schwerlast könnte ein Punkt sein. Also LKWs mit langen Reichweiten und sowas. Aber auch da tut sich einiges. Das eine ist, dass die Batterien deutlich haltbarer werden mittlerweile. Also so ein Bus hier, der hat dann eine Batterie mit 1,5 Millionen Kilometer Garantie und 15 Jahre Betriebsdauer. Das ist dann nicht mehr schlechter als so ein Diesel oder so. Und dann gibt es noch ein paar andere Faktoren und die drehen sich vor allem um Kosten. Ja, im Transportbereich sind die Kosten pro Kilometer das alles entscheidende Ding. Kosten pro Kilometer und transportiertem Volumen. Ja, also weniger das Gewicht, sondern vor allem das Volumen zählt. Und da sagen die Consulting-Firmen, die sich mit dem Thema befassen, dass der Wasserstoff konkurrenzfähig sein kann, wenn er weniger als 4 bis 5 Euro das Kilo kostet. Ja. Real kostet er in Deutschland an den Tankstellen aber irgendwas zwischen 16 und 18 Euro das Kilo. Und das ist grauer Wasserstoff zu großen Teilen. Ja. Das heißt, wir müssten also Faktor 4 runter, um in eine konkurrenzfähige Kostensituation zu kommen. Ja. Und das bei ständig sinkenden Batteriekosten. Und vor allem, und jetzt kommt der große Knackpunkt, bei identischen Lenkzeiten. Was heißt das denn? In Deutschland, Europa, andere Gegenden auch, kann ein LKW-Fahrer 4,5 Stunden fahren und dann muss er eine knappe Stunde Pause machen. Ja. In der Pause isst er entweder ein Brötchen oder er tankt innerhalb von 20 Minuten seinen Wasserstofftank wieder voll. Oder er hängt die Zugmaschine an einen ganz stinknormalen Schnelllader mit 360 kW oder sowas und lädt in dieser Dreiviertelstunde, Stunde lädt er so viel Energie in seine Batterie rein, dass es mehr als genug reicht für die nächste Etappe. Das heißt, er kann seinen LKW nie leer fahren, ja, sondern er lädt ihn immer wieder voll. Und das heißt, ob das ein Diesel ist, ob das ein Wasserstofftruck ist oder ein batterieelektrischer Truck, wenn die zur gleichen Zeit losfahren, kommen die praktisch auch zur gleichen Zeit wieder an. Ja. Und jeder tankt oder lädt dann so, wie er es halt eventuell gerade braucht. Was dann noch eine Rolle spielt, sind die Kosten. Hab das mal versucht, so zu überschlagen. Hängt natürlich stark vom Verbrauch ab. Bei einem Diesel-LKW, ich habe mal 30 Liter angenommen, und kommt dann irgendwie so auf 45 Cent Kilometerkosten. Ne? Beim Wasserstoff habe ich mal die Zahlen genommen, die die Firma Nikola angibt. 8 Kilogramm Verbrauch Wasserstoff auf 100 Kilometer kostet in Deutschland etwa 1,40 € der Kilometer. Also das ist dann schon mal das Vierfache. Ja? Und wenn man jetzt so einen 40-Tonner batterieelektrischer Truck nimmt, der braucht jetzt, also zum Beispiel der Daimler eActros, braucht laut ADAC 90 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Da sind wir dann abhängig vom Tarif, aber die haben ja in der Regel gut ausgehandelte Tarife bei 35 bis 40 Cent. Das heißt, der batterieelektrische Truck ist billiger als der Diesel im Augenblick. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Diesel aus regulatorischen Gründen früher oder später sowieso seinen Hut nehmen muss, dann muss sich also der Transportunternehmer zwischen den beiden Optionen entscheiden. Was macht er denn dann? Ja. Was er macht, das ist bereits zu sehen bei den Zulassungszahlen. Also wir haben 2024 den Fall, dass pro einem Wasserstoff-Truck wurden 500 batterieelektrische zugelassen. Ja. Das heißt, es kommen tatsächlich mehr Wasserstofftrucks auch wieder auf die Straße. Das ist der Fall, wobei viele halt auch Versuchsträger sind, beziehungsweise stark gefördert werden. Aber es kommen halt umso mehr batterieelektrische auf die Straße, dass das Verhältnis hier sich kaum ändert. Ne? So, ja, das schlägt sich dann auch in anderen Bereichen oder ähnlichen Bereichen wieder. Ich habe hier die Stadtbusse im Jahr 2024. Alles, was rot ist, ist batterieelektrisch. Das sind die Länder hier. Das Orangene hier, das sind die Brennstoff, also was Brennstoffzellen, also Wasserstoffbusse. Und der Rest ist halt Diesel, Gas, Hybrid, was auch immer. Das sieht man schon, dass Deutschland hier eine Sonderrolle einnimmt. Also das einzige Land, in dem fast zweistellige Zahl an Stadtbussen neu zugelassen wurden, 2024. Alle anderen Länder sind entweder bei null oder liegen deutlich drunter. Okay, ja, wie geht's denn weiter? Ja, und da muss man erstmal verstehen, warum wir überhaupt da sind, wo wir im Augenblick sind. Im Augenblick reden wir ja praktisch nur noch von der Lithium-Ionen-Batterie. Ne? Und die Lithium-Ionen-Batterie, die ist deshalb so durchmarschiert, weil sie eigentlich eine unvergleichliche Entwicklung durchgemacht hat. Ne? Das sieht man hier an diesem schon etwas älteren Diagramm. Seit der ersten Batterie, die 1991 auf den Markt kam, hat sich also die Speicherkapazität, das geht ja hier weiter, etwa vervierfacht, während der Preis pro gespeicherte Energiemenge etwa um Faktor 40 gesunken ist. Ja. Und in den letzten 10 Jahren hat sich die Kapazität verdoppelt und allein 90% Kostenreduktion hatten wir da. Ja, und dann ist man auch konsequent weggegangen von kritischen Rohstoffen. Das ist hier der Gehalt an Kobalt im Pluspol der Batterie. Hat man immer weiter zurückgedrängt, ersetzt durch andere Elemente wie Nickel, Mangan. Und alles, was jetzt grün ist, hier sind praktisch kobaltfreie Materialien, die mittlerweile in der Batterie eingesetzt sind. Und da hat man also einen richtigen Paradigmenwechsel vollführt, was die Wahl der Speichermaterialien angeht. Ja, und auch auf der nächsthöheren Ebene, wir haben das Material, dann haben wir die Batteriezelle, das ist praktisch die kleinste Speichereinheit, da ist dann ein Plus und ein Minus dran. Auch da hat sich einiges getan. Wir haben also ständig hier ein Wachstum gehabt über die letzten Jahre. Immer mehr Energie pro Masse wurde gespeichert. Das ist im Augenblick so der kommerzielle Wert. Ja, und dann könnte man denken, das kommt hier zur Ruhe, tut es aber nicht, sondern es ist die letzten Jahre nochmal richtig abgegangen. Und das ist auch wieder so ein Paradigmenwechsel gewesen. Man hat also erkannt, dass man eine Batterie auch so bauen kann, dass man bestimmte Teile der Batterie einfach weglässt. Also in dem Fall das Material im Minuspol, Graphit, was einen Haufen Platz einnimmt, aber auch Gewicht. Wenn man das weglässt, kann man die Batterie trotzdem unter bestimmten Voraussetzungen betreiben. Man muss dann natürlich einiges machen, muss sich überlegen, wie man das macht. Aber man hat dadurch dann einfach nochmal Gewichts- und Platzvorteile, sodass man also solche Verbesserungen auf Zellebene erwarten kann. Das sind aber, muss ich ganz klar sagen, das sind Forschungsergebnisse. Das ist noch nichts, was in der Praxis angekommen wäre. Aber kann man sich vorstellen, da arbeiten jetzt natürlich viele dran, um das zu realisieren. Und wenn wir es schaffen würden, also so eine Zelle wie hier oben jetzt in eine Batterie aktueller Bauart zu integrieren, dann hätte die Batterie halt, würde die, sagen wir, 1900 Kilometer Reichweite bringen. Ja, oder man könnte sie halb so groß machen, was ja vielleicht das Sinnvollere wäre dabei. Ja, und das Dritte, praktisch, was hier noch mit beigetragen hat, das ist dann so die höchste Aggregationsebene. Wir haben das Material, wir haben die Zelle, in dem Plus und Minus drin ist. Und dann habe ich ganz viele Zellen zusammengeschaltet, um die hohen Spannungen und die Leistungen zu kriegen. Das ist dann das sogenannte Batterie-Pack oder auch kurz die Batterie. Ja. Auch da hat sich einiges getan. Man ist also weggerückt von dieser Kleinteiligkeit, die man jetzt teilweise noch in europäischen Systemen hat, wo also kleine, viele, viele kleine Zellen miteinander verschaltet hat. Und man hat es in China das Konzept der Cell-to-Pack-Technologie entwickelt, wo man also große Zellen, die so groß sind wie so ein Dielenbrett, einfach in so einen Rahmen reinklickt und dadurch einen Haufen Fertigungsaufwand spart. Und man schafft dadurch eine Menge Platz für das Speichermaterial und kann dadurch auch leichtgewichtige, schwache Speichermaterialien, wie zum Beispiel das sogenannte Eisenphosphat, hier zur Anwendung bringen. Das hat in den Anwendungen nie einen Niederschlag gefunden, weil es einfach zu wenig Reichweite gegeben hätte. Es ist zu fluffig, es nimmt zu viel Platz weg. Ja, und den Platz kann man eben hier bereitstellen in der Konstruktion. Und dadurch kann man dann auch billiger fahren am Ende, weil man eben billigere Materialien verwendet. Ja. Und das ist Stand der Technik. So sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Das ist eine sogenannte Keeling-Batterie von der Firma CATL. Und mit bestimmten Ausführungen schaffen die Firmen CATL und BYD bereits mehr als 1000 Kilometer Reichweite WLTP. Ja. Und das ist ein Fahrzeug, was so eine Batterie integriert hat von der Firma Geely. Kennen Sie vielleicht nicht, aber das ist die Mutter von Volvo und von Lotus, von Link und großer Anteilseigner bei Mercedes. Dann zum Schluss noch das Thema Schnellladen. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil man eigentlich jetzt nicht riesenlange warten möchte. Also manchmal schon, trinkt man gerne mal einen Kaffee oder so, manchmal hat man es aber auch eilig. Da war der Stand der, dass Ende 2023 in Fahrzeugen Batterien mit einer Laderate von 4C eingebaut war. Das heißt, die konnte man viermal pro Stunde beladen. Bei einer Batterie für 700 Kilometer Reichweite wären das also 400 Kilometer Laden in 10 Minuten gewesen. Ende 2024 war man da schon bei 6C und da hat man nachgewiesen, innerhalb von 8,5 Minuten von 10 auf 80% geladen. Das heißt, 1 Kilometer Reichweite pro Sekunde hat man da einfach draufgeladen. Ja. Und das kam dieses Jahr noch raus. Da haben sie dann also in so einer Studie ein ultraschnelles Laden vorgestellt, also die passende Batterie, die sowas kann, und dann auch die Ladetechnik dazu. Da haben sie dann bei der Firma BYD innerhalb von 5 Minuten eine Reichweite von bis zu 470 Kilometer geladen. Ja. Damit wurde also irgendwie eine neue Marke gesetzt, um die 500 Kilometer in 5 Minuten aufzuladen. Man muss dazu sagen, dass Firma BYD jetzt nicht die einzigen sind, sondern die Firma CATL hat bereits nachgezogen mit ähnlichen Werten. Die liefern sich immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Für die Nutzer hat es den Vorteil natürlich, dass sie auch eine gewisse Sicherheit haben, dass das jetzt keine Blüte ist, die jetzt ein einzelner Hersteller mal vorstellt, sondern dass da also mehrere arbeiten und offenbar auch mit Erfolg. Ja, und jetzt ganz zum Schluss noch Thema Lebensdauer und Sicherheit. Da ist eben die erwähnte Firma Geely auch schon mal vorgeprescht. Die haben auf der Basis des recht sicheren Lithium-Eisenphosphats haben die eine Batterie vorgestellt, die hat also 3.500 B- und Entladezyklen. Ja, wenn ich einmal die Woche lade, dann kann ich da 3.500 Wochen damit fahren. Und das ist also mit so einer Batterie gemacht, diese Short Blade Battery, also kurze klingenförmige Batterie genannt haben. Und die ist insofern bemerkenswert, weil der Hersteller gibt an, dass also man 1 Million Kilometer damit fahren kann, ohne dass es da zu Leistungsverlusten oder zu einer Degradation der Batterie käme. Ja, und damit ist das Ding eigentlich durch. Das heißt, wenn ich die Kiste mal nach 250.000 Kilometer verkaufen will, weil es mir langweilig ist, dann ist die Batterie praktisch noch neu. Ja. Und ist auch sehr sicher. Und die Chinesen haben ja immer solche blumigen Begriffe. Die haben also für ihre Testprozedur haben sie die Six Tortures entwickelt, also die sechs Quälungen oder die sechs Folterungen. Die wichtigste dabei ist hier im Bild gezeigt, das ist der sogenannte Nagelpenetrationstest. Da wird also durch die Zelle ein Nagel durchgebohrt. Und normalerweise es gibt dann einen Kurzschluss innen drin. Normalerweise führt er dazu, dass sich das Ganze unglaublich erhitzt. Der Elektrolyt verdampft, fängt Feuer und dann hat man da so ein Zischen, Brodeln und so eine Feuererscheinung. Hier erwärmt sich die Einstichstelle nur auf etwa 60 Grad. Da passiert also nicht viel. Ja. Außerdem wird die Batterie dann noch gebogen, wie vielleicht bei einem Crash, passiert nichts. Sie wird zersägt, passiert nichts. Sie wird von einem hohen Turm geworfen, passiert nichts. Sie wird in heißes Wasser geworfen, passiert auch nichts. Ja, also sehr sicher und entspricht damit auch den neuen chinesischen Regeln, nachdem eine Batterie nicht mehr brennen darf. Ja, und das ist also für den Nutzer ist das natürlich auch eine gute Sache. So, dann komme ich zur Zusammenfassung. Also, Am Anfang ging es so um das allgemeine Bild und da habe ich Ihnen gezeigt, dass die Batteriefahrzeuge die geringsten Treibhausgasemissionen, die beste Energieeffizienz und auf Sicht auch die geringsten Kosten aufweisen, dass man generell kritische Rohmaterialien immer weiter vermeiden will, aus Nachhaltigkeitsgründen, aber vor allem auch aus Kostengründen und damit man sich geostrategisch unabhängig macht. In der Chemie haben wir jetzt nicht viel drüber gesprochen, aber gibt es noch weitere Kapazitätssteigerungen, die wir voraussehen bei den eigentlichen Speichermaterialien im Pluspol und vor allem auch im Minuspol. Und was sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ist das Engineering. Da hat man also neue Batterien mit optimiertem Pack-Design entwickelt, also diese Cell-to-Pack-Technologie, mit denen man höhere Reichweiten, schnellere Beladungen, höhere Sicherheit erreichen kann. Ja, also Standardtechnik sind 1000 Kilometer WLTP. Das finden Sie natürlich jetzt nicht in jedem Fahrzeug, aber Sie können schon welche kaufen, die das können. Perspektive, wenn wir jetzt die neuesten Entwicklungen sich tatsächlich in der kommerziellen Technik niederschlagen würde, hätten wir also da 1900 Kilometer Reichweite pro Ladung. Das sind die sogenannten Zero-Excess-Batterien oder halt, ich sag mal, eine Batterie, die nur noch halb so groß und halb so schwer ist. Ne? Ja, das ist es von meiner Seite. Wenn wir das alles geschafft haben, dann haben wir hoffentlich für jede Art von Fahrer auch irgendwie ein entsprechendes Fahrzeug, was seinen Ansprüchen gerecht wird und womit er die Dinge tun kann, die er gerne möchte. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und wenn Sie möchten, schauen Sie auf eine dieser Webseiten. Das ist unsere Forschungs- und Entwicklungsplattform Celeste, das Center for Electrochemical Energy Storage, Ulm Karlsruhe. Also wir sind ja so ein Verbund. Das ist hier die Webseite dieses schönen Gebäudes hier. Das ist unser Institut, das Helmholtz-Institut Ulm. Und das ist die Webseite von einem Exzellenzcluster POLYS, Post-Lithium Storage, wo wir so mit 120 Forscherinnen und Forschern an Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie forschen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.